Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler und Beckett's Godot in den Münchner Kammerspielen, nein, im Residenztheater. Impressionistischer Malerei, einer Schweizer Sammlung in Köln, Futurismus in Rom und Protesten in Istanbul. Alles das ist Kultur heute am Samstag. Albers Oper Die toten Augen. Aus dem Jahr 1916 hören wir da eine zu Unrecht vergessene Oper. Das Theater Altenburg-Gera hat das auf die Bühne gebracht und das ist ein Fall für unseren Opernkritiker, den Kollegen Uwe Friedrich. Uwe Friedrich, das Wenige, was wir da gehört haben, wirkt auf mich so ein bisschen nach Korngold, Schreker, Richard Strauss, also spätromantische Musik vom Anfang des letzten Jahrhunderts, würden Sie zustimmen?
Ja, vollkommen richtig. Das ist alles sehr jugendstilhaft, wuchernd, sehr üppig, zum Teil dann auch ganz leise, filigran, fast kammermusikalisch, wo dann auch die Sänger wirklich die Möglichkeit haben, leise ihre Rollen zu charakterisieren. Aber dann kesselt es auch ordentlich. Und dieses Motiv, das wir gerade gehört haben, das wird so geschickt verarbeitet, dass man es hinterher sehr im Ohr hat und doch nicht leid geworden ist.
Was ist das für ein Stück über die blinde Myrtokel, den hässlichen Acesius? Und das Ganze spielt dann auch noch zur Zeit des Einzugs Jesu in Jerusalem, ein Stück zur Passionszeit?
Nein, wirklich nicht. Jesus hört man auch nur aus dem Hintergrund. Es geht darum, dass Myrtokle drauf hofft, dass ihre Blindheit geheilt werden kann. Es hat sich herumgesprochen, dass der Wunder vollbringt. Alle wollen zu ihm. Maria von Magdala hat einen Auftritt in Gestalt der wunderbaren Franziska Weber. Und von diesen ganzen wunderwütigen Leuten wird sie geradezu über den Haufen gerannt. Also das ist nicht besonders kontemplativ. Myrtokle wünscht sich ihren Mann Acesius, den sie sich wunderschön vorstellt, einmal zu sehen. Sie sieht dann den falschen Galba, der ist in sie verliebt und glaubt, das sei ihr Mann. Ihr Mann, der hässlich ist, bringt diesen Galba um. Und das ist ja auch schon in anderen Opern kommt sowas Ähnliches vor, in der florentinischen Tragödie von Zemlinsky, dass also der Mann auf einmal der Starke ist aus Eifersucht. Hier kriegt es noch einen etwas anderen Dreh, weil beide hinterher versuchen, dieses Liebesglück, das sie nur durch ihre Blindheit hatten, wiederherzustellen und zu tun, als ob nichts gewesen wäre, kein Verbrechen, kein Mord, sondern sie sitzen dann wieder da und wollen zurück in den Status quo ante. Und das ist auch sehr traurig.
Ein Stück über Glück und Unglück eines Ehepaars. Auch wer sehend ist, fällt leicht den Falschen um den Hals, könnte man vielleicht sagen. Was macht der Generalmusikdirektor Ruben Gazzarin im Graben daraus? Und vor allem, was machen die Sänger auf der Bühne draus?
Die Sänger auf der Bühne machen Hervorragendes draus. Kai Kunze, der Regisseur, der ist auch Intendant in Gera, der hat sich von Markus Meyer einen Gründerzeitsalon, könnte man sagen, bauen lassen. Da könnte man auch Strindberg drin spielen, sehr geschickt. Wenn Myrtokle sehen kann, wird die Rückwand transparent, der Raum kriegt Tiefe, sehr geschmackvoll auch alles gemacht. Es geht darum, was ist denn Liebe, was wollen, was sollen wir über den Geliebten wissen oder vielleicht auch gar nicht wissen. Vielleicht ist es ja besser, blind zu sein für bestimmte Eigenschaften des Geliebten. Und Alejandro Larraga-Schleske ist dieser hässliche Acesius, der hat wirklich fast Heldenbariton Fähigkeiten. Ruben Gazzarian ist der Generalmusikdirektor, der das Orchester wirklich sehr, sehr strukturiert, sehr klug, sehr ekstatisch zwischendurch aufspielen lässt. Das Orchester sehr mutig. Die müssen auch wirklich Mut haben, so leise zu spielen. Und Anne Preuß ist die herausragende Myrtokle, die hören wir jetzt.
Das klingt wirklich symbolistisch, jugendstilartig. Ich versuche mir gerade vorzustellen, Uwe Friedrich, sind Sie im Brokatkleid vielleicht dahin gegangen?
Nein, ich bin berühmt und berüchtigt dafür, eher in Räuberzivil in die Oper zu gehen. Das Theater in Gera ist ein Jugendstilhaus. Da passt es also wunderbar rein. Und ich kann jedem, der sich auch nur ansatzweise für diese Musik interessiert, sagen, hinfahren. Gibt es in dieser Spielzeit nur noch zweimal. Das hat mit Terminproblemen mit dem Theater in Altenburg zu tun, das immer noch nicht eröffnet wird. Aber die gute Nachricht ist, in der nächsten Spielzeit gibt es eine Wiederaufnahme. Unbedingte Empfehlung.
Ja, eindeutige Aussage von Uwe Friedrich, unserem Opernkritiker, über die toten Augen, gesehen in Altenburg-Gera, auf der Bühne gebracht von Kai Kunze, die Oper von Eugène d'Albert. Die Bedeutungslosigkeit ziemlich bedeutungsschwanger auf die Bühne zu bringen, das war eine Tradition beim Inszenieren des absurden Theaters in den Nachkriegsjahren, in den 50ern. Aber nicht irgendeinen Sinn philosophisch aussprechen, sondern es zu verstehen, das könne durchaus heißen, alles verstehen, was darin unverständlich ist. So hat es typisch Theodor Adorno 1958, 5 Jahre nach der Uraufführung, mal ausgedrückt. Man kann es sich leicht machen und warten auf Godot als warten auf Gott lesen oder ziemlich schwer machen als Rettung der Deportierten. Am Münchner Residenztheater wurde es als Theaterroutine aufgeführt. So rettet man ein bisschen auch das Clowneske des Stolperns, das allen Samuel Beckett-Dramen innewohnt. Christoph Leibold war dabei.
Wladimir und Estragon in der Garderobe. Eine Videoprojektion zeigt sie biertrinkend vom Schminkspiegel, einen Hauch weißer Schminke im Gesicht, Melonenhüte auf den Köpfen. 2 Clowns vor der Show. Dann erscheint ein KI-animiertes Beckett-Konterfei und trägt die erste Szenenanweisung des Stücks vor. Der Autor bittet zum Auftritt.
Estragon sitzt auf einem Stein, versucht seinen Schuh auszuziehen. Er zerrt mit beiden Händen daran und stöhnt.
So wie Wladimir und Estragon, wartend auf den ominösen Godot, der nie kommt, auf der Stelle treten, scheinen die Figuren hier zusätzlich von ihrem Schöpfer dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit wieder und wieder dasselbe Stück aufzuführen. Und offenbar haben sie sich dabei über die Zeit bequem in Routinen eingerichtet. In Claudia Bauers Inszenierung jedenfalls zelebrieren Wladimir und Estragon ihr Elend wie Varieté-Nummern. Den zentralen, mehrfach wiederholten Dialog des Stücks zum Beispiel performen sie als flottes Tänzchen, begleitet von einem Musikertrio, das neben der schrägen, von Neonröhren beleuchteten Plattform Platz genommen hat, die mittig auf der Bühne thront.
Wir gehen! Wir können nicht!
Warum nicht?
Wir warten auf Godot!
Die Clochards als Clowns. Das ist nicht neu, aber Regisseurin Claudia Bauer verfolgt den Ansatz mit seltener, beeindruckender Konsequenz. Felix von Manteuffel und Max Rothbart als Wladimir und Estragon sind ein famoses Verzweiflungskomikerpaar, das auch akrobatischen Slapstick beherrscht. Von Manteuffel gibt den x-beinigen Gockel, der sich gern feixend aufplustert. Rothbart ist sein eher verdruckster Widerpart in Hochwasserhosen, lauernd wie eine Echse. Ein fröhlicher Verdränger und ein zerknirschter Zweifler. Toll, wie sich in der Körpersprache auch die jeweiligen Charaktereigenschaften spiegeln.
Er springt aus dem Mund, ich an den Füßen.
Ich springe aus dem Mund, er an den Füßen.
Beckets Erben verbieten größere Eingriffe. Das Stück mit Frauen zu besetzen, ausgeschlossen. Claudia Bauer gelingt dennoch ein feministischer Blick auf den Stoff. Selbstmitleidig bis zur Eitelkeit stellen Wladimir und Estragon hier die Ausweglosigkeit ihrer Lage aus. Eine sehr männliche Form der Lamoyanz. Noch unerträglicher die Herrenmenschen-Attitüde des Sklaventreibers Pozzo, der seinen Knecht Lucky an der Leine führt. Der schleppt unter anderem einen quadratischen Rucksack auf dem Rücken, wie man das heute von Essenslieferanten kennt. Sozusagen die Geknechteten der modernen Dienstleistungsgesellschaft. Pozzo wiederum trägt Basecap mit fettem P-Aufdruck und erinnert dabei stark an den Typus alter weißer Mann US-amerikanischer Prägung. Beckett hat 4 Männerfiguren auf die Bühne gestellt, um von der menschlichen Misere auf Erden zu erzählen. Die Inszenierung macht deutlich, dass das schon auch eine recht männliche Welt ist, samt entsprechendem Weltschmerz. Claudia Bauer nutzt die engen interpretatorischen Spielräume, die ihr die rigiden Auflagen der Rechteinhaber lassen. Bei den Kostümen, durch Musikeinsatz. Dass aber das auf der Stelle treten, das im Stück verhandelt wird, wie in so vielen Inszenierungen gelegentlich als dramaturgische Lähmung auf den Abend durchschlägt, kann auch sie nicht komplett verhindern. Mit einem freieren Umgang mit dem Text käme sicher mehr Zug in die Sache, ist aber eben ein No-Go, weshalb manche von Bauers Regieeinfällen aktionistisch wirken, etwa wenn Texte zwischendurch gesungen werden, ohne erkennbaren interpretatorischen Mehrwert. Aber es sorgt halt für Abwechslung. Wer wollte es der Regisseurin verdenken, wo ihr doch, was tiefere Einschnitte angeht, die Hände gebunden waren? Nur restlose Begeisterung will sich dennoch nicht einstellen. Aber es bleibt immerhin Bewunderung für den klugen Blick der Regie und für die Spiellust der Darsteller.
Sagt Christoph Leibold, überwachten auf Godot die Inszenierung von Samuel Beckett am Münchner Residenztheater. Der Oppositionspolitiker und Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu ist in Haft, schon seit über einer Woche. Die Protestwelle gegen das Vorgehen hält trotz Verbot an. Heute kam es in Istanbul wieder zur Großdemonstration. Taksim ist überall, Widerstand ist überall, skandierten die Menschen, erinnerten an die Proteste und den Polizeieinsatz im Istanbuler Gezi-Park vor 10 Jahren. Inflation, Mietpreiserhöhung, Unrecht, Lebenshaltungskosten, alles das spüren die Menschen, auch die Landbevölkerung. Jetzt regt sich Widerstand, auch von Schriftstellern. Yasha Aydin ist bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik im Bereich Türkei-Studien tätig. Ihn habe ich gefragt, täuscht mein Eindruck, dass von der Kultur bislang wenig zu hören war und ist?
Ich würde sagen, dass ich einen anderen Eindruck habe. Ich beobachte den Gegenteil davon. Zum Beispiel, als diese große Versammlung in Saracane stattfand, nach der Verhaftung von İmamoğlu, da war auch zum Beispiel der türkische Komponist, Romancier, Filmemacher Zülfü Livaneli dabei, hat eine Rede gehalten, hat seine Solidarität bekundet. Auch ein anderer Name, Fazıl Say, meldet sich immer wieder zu Wort. Auch andere Künstlerinnen melden sich zu Wort, kritisieren die Missstände in der Türkei, Demokratieabbau, Menschenrechtsverletzungen. Das muss man schon sagen. Aber auch Künstlerinnen bekommen ihren Anteil von der Repression, die in der Türkei stattfindet.
Haben Sie da bei aller Anerkennung nicht doch vielleicht auch ein paar privilegierte Stimmen genannt? Zum Teil sind das ja auch Leute, die entweder im Exil sind oder viel in Europa unterwegs sind. Also eine Schriftstellerin wie Ayfa Tunç etwa ist eine von 190 Unterzeichnerinnen einer Erklärung, die sich für Recht, Gesetz und Gerechtigkeit einsetzen. Aber die wirken insgesamt alle doch ein wenig eingeschüchtert, oder nicht?
Klar, es gibt Repressionen gegen Künstlerinnen, aber diejenigen, die ich erwähnt habe, auch ein anderer Name wie Orhan Pamuk zum Beispiel, er hat in einem Beitrag, der in mehreren Medien veröffentlicht wurde, hat er den Demokratieabbau kritisiert. Klar ist er privilegiert, er hat ganz andere Möglichkeiten und er hat auch ganz andere Möglichkeiten, die Repression abzuwehren, also zu schützen. Es ist nicht einfach, gegen einen Orhan Pamuk vorzugehen oder gegen einen Zülfü Livaneli. Dagegen sind andere, die nicht vielleicht so bekannt sind, ist es einfacher. Und dadurch, dass in der Türkei ein Großteil der Mainstream-Medien sehr regierungsnah sind oder beziehungsweise indirekt von der Regierung oder regierungsnahen Unternehmen kontrolliert werden, hört man deren Stimmen in diesen Medien nicht. Aber in Social Media und so weiter melden sie sich schon zu Wort, kritisieren auch die Missstände in der Türkei.
Erleben wir nicht gerade doch einen massiven Wandel, ja von alter und neuer Zeit, etwas anspruchsvoller gesagt, vielleicht einen Kulturkampf? Wir erinnern uns, vor wenigen Jahren noch hat Erdogan die Hagia Sophia wieder teilweise in eine Moschee rückverwandelt. Also ist es nicht auch ein Konflikt um säkular-liberale Demokratie versus nationalistisch-islamische Autokratie?
Es ist in der Tat ein Kulturkampf, was da auch in der Türkei gerade stattfindet. Aber klar, wenn wir von diesem Gegensatz sprechen, den Sie aufgemacht haben, ich bin bei Ihnen, aber wir sollten diesen Gegensatz auch nicht uns so vorstellen, dass die Linien klar sind. Wenn wir jetzt den Unterschied säkular, linksliberal und nationalistisch auf der anderen Seite nehmen, dann ist das auch ein Stück weit Vereinfachung, weil wir haben gesehen bei den Protestaktionen gegen die Verhaftung von Imamoğlu und auch bei den Protesten in Saracen, in Istanbul und anderswo, gab es auch Menschen, die man als nationalistisch einordnen kann, die man so zugehörig zur MHP-Tradition.
Also Studenten und Bauern.
Studenten, ja, Bauern, also auf dem Land sehen wir diese Proteste erstmal nicht, in den Städten. Aber auch in dem Land, mich erreichen Informationen auch, dass in ländlichen Gebieten Menschen unzufrieden sind aufgrund der wirtschaftlichen Misere, die sie genannt haben. Und sie haben die Umwandlung der Hagia Sophia von Museum in eine Moschee erwähnt. Das ist wichtig. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass in den zurückliegenden 20, 25, 23 Jahren viele Institutionen der modernen Republik Türkei, die von Atatürk erschaffen wurde, rückgängig oder annulliert wurde. Es sind noch zwei Institutionen übrig, die İşbank, also die Commerzbank, die ebenfalls von Atatürk gegründet wurde, und die CHP. Ich vermute, und darauf deuten auch die Kampagnen, die Hetzkampagnen und auch die Reden des türkischen Staatspräsidenten, dass es auch denen darum geht, diese Institution CHP zu zerschlagen. Und es wird ein Kulturkampf geführt, auch deswegen, weil diese Regierung und die Konservativen, obwohl sie so stark sind und die Medien kontrollieren, es nicht geschafft haben, sowas wie eine konservative Hegemonie zu errichten. Noch sind säkulare Menschen in der Kulturindustrie sehr tonangebend. Die Filme, die sie machen oder die Musik, die sie produzieren, werden konsumiert. Klar gibt es auch auf der anderen Seite im konservativen Lager Künstler und so weiter, aber die sind bei weitem nicht so erfolgreich und einflussreich wie die vom Zentrum oder von Künstlern, die man als säkular-liberal einordnen kann.
Taksim ist überall. Jascha Aydin von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Kulturproteste heute in Istanbul. Die Sammlung impressionistischer Malerei der Schweizer Eheleute Sidney und Jenny Brown trifft auf die ihres Landsmanns, des Sammlers Gérard Courbou. Und zwar im Wallraf-Richartz-Museum Sammlung Courbou in Köln. Die Villa der Browns im schweizerischen Baden ist nämlich das Museum Langmatt und das wird gerade general überholt, ist geschlossen. Nun lässt sich also eine Gegenüberstellung ausgezeichneter Werke erleben, meint Anja Reinhardt über Schweizer Schätze. Meisterwerke des Impressionismus aus dem Museum Langmatt im Wallraf-Richartz-Museum Köln.
Die Impressionistenschau beginnt mit einem Rokoko-Gemälde aus dem 18. Jahrhundert von Jean-Honoré Fragonard, das ein mit einer Katze spielendes Mädchen zeigt. Das ist ein schöner, weil natürlich verwirrender Anfang, erzählt aber einiges über die Sammlertätigkeit des Ehepaares Sidney und Jenny Brown. Nicht nur die Weltwirtschaftskrise beeinflusste ihr Kaufverhalten, es ging auch ein erster Sammlerhype zu Ende, sagt Kuratorin Barbara Schäfer.
Man hat in den 20er Jahren keine Impressionisten gesammelt, hat sich verlegt auf das Sammeln von Gemälden des französischen 18. Jahrhunderts und hat dafür 8 impressionistische Werke in Zahlung gegeben, darunter 2 Gemälde von Paul Cézanne.
Den sammelten die Browns mit offensichtlich großer Begeisterung, denn im zentralen Raum der Ausstellung, um den alle anderen gruppiert sind, finden sich einige wirklich fantastische Gemälde Cézannes. Eine kleinformatige Gruppe der berühmten Badenden, blaue, hochdynamische und nach oben strebende Körperarchitekturen. Stillleben mit Pfirsichen oder eine düstere Parklandschaft mit Bäumen und Felsen. Dazu eine Lithografiestudie der Badenden aus dem Wallraf-Richartz-Museum. Hier fügt sich tatsächlich das, was im Museumsjargon gerne Dialog genannt wird, ganz wunderbar ineinander.
Es war zunächst so, dass wir die Schweizer Schätze aus der Sammlung Langmatt eigentlich als Einheit in sich präsentieren wollten. Ja, als ich mich näher mit den Gemälden und dem Konvolut beschäftigt habe, fiel ins Auge, dass da unglaublich viele Verschränkungen mit unserem eigenen Sammlungsbestand bestehen.
So werden die Venedig-Veduten im ersten Kapitel der Ausstellung aus beiden Sammlungen zu einem beeindruckenden Panorama der italienischen Lagunenstadt. Vor allem die Lichtreflexe auf dem Wasser der Kanäle haben die Impressionisten studiert, die selbst immer wieder die Seine vor Paris zum zentralen Motiv ihrer Bilder werden lassen. Aber auch Paris selbst und seine Wahrzeichen werden zum wiederkehrenden Sujet von Claude Monet, Pierre Bonnard oder Polsignac. Dass hinter der Postkartenidylle vielfach das Elend bittere Realität ist, verdeutlicht Barbara Schäfer mit einer Kreidezeichnung aus der Jahrhundertwende von Theophil Steinlin, die eine schwer gebeugte Wäscherin darstellt.
Diese Wäscherin, die unter der Last der Wäschesäcke durch die Pariser Straßen stapft, das ist eben auch ein Thema gewesen, was die Künstler in den Blick genommen haben. Den Arbeitsalltag der ärmlicheren Bevölkerungsschichten.
Immer wieder gibt es Aha-Momente, wenn ein großes Ölgemälde von Camille Pissarro auf Cézanne verweist. Wie Pissarro, den man eher als Pointillisten kennt, eine dörfliche Landschaft mit hügeligem Hintergrund in Farbflächen aufteilt, das setzt sich in Cézannes südfranzösischen Ansichten fort. Und wer in Pierre-Auguste Renoir vor allem den Maler süßlicher Porträts sieht, wird ihn in dem Ölbild Der Zopf, eine Büste der Malerin Suzanne Valadon, kaum wiedererkennen. Keine Weichzeichnereffekte, sondern klare Konturen, eine Folge seiner Beschäftigung mit den alten Meistern. Renoir wird in diesem letzten Raum mit den Künstlerinnen Berthe Morisot und Mary Cassatt ergänzt, die die Browns ebenfalls angekauft haben.
Dieses Impressionistenkonvolut ist tatsächlich etwas, was beide zusammengetragen haben, was beide konzipiert haben.
Es wird dabei in der Schau durchaus auch problematisiert. Etwa die Aktstudien von Edgar Degas, der fast ausschließlich Tänzerinnen malte, die meist aus armen Verhältnissen kamen und sich nicht selten prostituieren mussten. Was allerdings nicht erwähnt wird, sind die Herkunftsgeschichten der Bilder. Denn die Browns haben ab 1933 dann doch wieder vereinzelt Werke der Impressionisten gekauft. Das mag eine Konzession an das Museum Langmatt sein, das allerdings Provenienzen hat aufarbeiten lassen. Die Schweizer Schätze im Wallraf-Richartz-Museum sind dennoch sehr sehenswert, nicht nur wegen der qualitativen Fülle und des klugen Aufbaus, sondern auch wegen des Umgangs des Sammlerpaares mit ihrer Kunst, der auf wandfüllenden Fototapeten verdeutlicht wird. Das hieß ganz konkret ein Zusammenleben mit den Bildern, die in der Villa des Paares dicht an den Wänden platziert wurden.
Sagt Anja Reinhardt über Schweizer Schätze im Kölner Wallraf-Richartz-Museum. Die Futuristen, die Maler unter ihnen, waren Draufgänger, neigten durchaus auch zu Extremismus, gelegentlich sogar zu Gewalt. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen, ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, das ist schöner als die Nike von Samothrake. So die berühmten Zeilen von Tommaso Marinetti im futuristischen Manifest von 1909 über die Siegesgöttin aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Die Zukunftsapostel kokettierten eben mit zukünftigen Bewegungen wie dem italienischen Faschismus auch ganz gerne. Lisa Weiß gibt in ihrem Bericht das erste Wort an Gabriele Simoncini, Kurator der Ausstellung Il Tempo Futurismo in der Galleria Nazionale d'Arte Moderna in Rom.
Jetzt sind wir im ersten Saal der Ausstellung. Er ist Teil einer kleinen Gruppe von drei Sälen, die den Jahren unmittelbar vor dem italienischen Futurismus gewidmet ist. Hier sieht man die Werke der großen italienischen Maler des Divisionismus, an denen sich die Futuristen orientiert haben.
Gabriele Simoncini zeigt auf das Bild einer Sonne im Stil des Divisionismus aus kleinen Punkten gemalt, aus dem Jahr 1904. Hier werde die Sonne als Motor des Lebens und der Natur gesehen, erklärt Simoncini. Auf der anderen Seite der Wand hängt das Bild Lampada ad Arco, Straßenlaterne, des futuristischen Künstlers Giacomo Balla. Es ist nur etwa 6 Jahre jünger, aber sofort wird klar, jetzt ist für die Kunst das künstliche Licht das Zentrum, die Moderne, die Technik, der Fortschritt, Futurismus eben. Immer wieder geht die Ausstellung auf Filippo Tommaso Marinetti ein. Er war der theoretische Begründer des Futurismus. Was aber bei den, nach Aussage des Kurators, über 500 Werken in weiten Teilen fehlt, eine kritische Einordnung in die Geschichte. Denn viele futuristische Künstler standen dem Faschismus nahe. Marinetti war ein Freund des faschistischen Diktators Benito Mussolini, auch wenn er sich zwischendurch mal von ihm distanzierte. Das hat zu viel Kritik an der Ausstellung geführt, besonders im Ausland, aber auch in Italien. Laura Moure Cicchini ist Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Padua und Futurismusexpertin. Auch sie kritisiert die Ausstellung. Wenig neue Ansätze, wichtige Aspekte fehlen. Die Ausstellungsgegenstände wirken zum Teil wie zufällig im Raum verteilt. Und
im Fall der Kunst, die unter dem Faschismus blühte, also das ist nicht der gesamte Futurismus, aber ein guter Teil davon, glaube ich, dass es falsch ist, nicht die Verbindung zum Regime zu kontextualisieren. Denn diese Verbindung war nicht zufällig oder sporadisch, sondern systematisch. Das heißt, man verliert einen fundamentalen Bestandteil von dem, was es bedeutet hat, in dieser Zeit Kunst zu schaffen, aus dem Blick.
Kurator Gabriele Simoncini sieht das anders. Die Nähe einzelner futuristischer Künstler zum Faschismus sei in der Ausstellung kein Geheimnis. Außerdem müsse man die Kunst nach ihrer revolutionären Bedeutung, nach ihrer ästhetischen Qualität bewerten. Der Futurismus werde immer wieder in die Faschismusecke gestellt und verurteilt, so Simoncini. Auch daher habe er die Verbindung in der Ausstellung nicht betonen wollen.
Ich habe das gemacht, um den Futurismus zu schützen. Der Futurismus ist weder rechts noch links.
Kunstgeschichte-Professorin Laura More-Cecchini sieht dagegen eine Verbindung zur aktuellen italienischen Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Chefin der Fratelli d'Italia, einer postfaschistischen Partei. Der aktuelle und auch der vorherige Kulturminister hätten die Ausstellung ausdrücklich gewollt, sagt sie.
Das ist natürlich kein Zufall. Sobald die Meloni-Regierung ins Amt gekommen ist, hat sie sofort versucht, das Kulturprogramm zu verändern. Das haben übrigens auch andere Regierungen so gemacht. Was die Ausstellungen angeht, hat der damalige Kulturminister Gennaro San Giuliano sofort, nachdem er im Amt war, ein spezielles Programm für die Galleria Nazionale d'Arte Moderna angekündigt. Die erste Ausstellung war die über Tolkien im Jahr 2023. Eine wirklich ungewöhnliche Ausstellung an diesem Ort.
Vielleicht nicht ganz so unvorstellbar, wenn man den Hintergrund kennt. Tolkiens Herr der Ringe ist in Italien das Buch der neuen Rechten.
Ein Bericht von Lisa Weiß war das. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es erstmal um die Leipziger Buchmesse.
Der Run auf die Messe ist dieses Jahr so groß, dass der Kartenvorverkauf für den heutigen Samstag schon gestern im Internet gestoppt werden musste. Die Magneten des traditionell besucherstärksten Tags waren neben Young Adult und New Romance Autorinnen und Autoren etablierte Verkaufsschlager wie Sebastian Fitzek, aber auch der Debütautor und Ex-Fußballstar Christoph Kramer. Dass sich die Leipziger Buchmesse aber auch den großen politischen Fragen unserer Zeit stellt, ließ sich unter anderem beim Forum Mensch und KI beobachten. Dort ging es gestern um die Frage, wie künstliche Intelligenz die Demokratie beeinflusst, und zwar am Beispiel der manipulierten Präsidentschaftswahlen in Rumänien. Dazu Robert Schwarz von der Deutschen Welle.
Wir sprechen hier von einer Subversion durch KI. Im Falle Rumäniens waren es 25.000 TikTok-Accounts, die vor sich hin geschlummert haben bis 2 Wochen vor den Wahlen. Und plötzlich sind sie aktiv geworden, gesteuert von Bot-Farmern, zum Teil aus Russland, und haben mit Fake News für einen Kandidaten das Wählervolk überschwemmt. Das, was in Rumänien passiert ist, das kann jederzeit auch in Deutschland passieren, in Frankreich, in Großbritannien, in jeder gestandenen Demokratie.
Warnte der Journalist in Leipzig. Morgen geht die Buchmesse dort zu Ende. Bei Kultur heute ziehen wir Resümee. Die Oscar-Akademie hat sich bei dem palästinensischen Regisseur Hamdan Balal für ihre mangelnde Unterstützung entschuldigt. Der Filmemacher hatte vor einigen Tagen berichtet, von israelischen Siedlern angegriffen und von israelischen Sicherheitskräften vorübergehend festgenommen worden zu sein. Daraufhin schlug ihm eine Welle der Solidarität entgegen. Die Oscar-Akademie allerdings vermied es, Stellung zu beziehen. Das empörte über 600 Akademie-Mitglieder, darunter Stars wie Sandra Hüller, Jim Jarmusch oder Joaquin Phoenix. Es sei unentschuldbar, dass die Akademie erst einen Film auszeichne und dann seine Filmemacher nur ein paar Wochen später nicht verteidigen könne, hieß es in ihrer Stellungnahme. Balal hatte Anfang März als Co-Regisseur von No Other Land den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewonnen. Der in San Francisco geborene Ballettstar Ray Barra verhalf Deutschland in den 60er Jahren zu einem Ballettwunder. Er performte die männlichen Hauptrollen in den Choreografien von John Cranko, auch den legendären Romeo oder den russischen Gutsbesitzer Onjegin. Nach einem Probenunfall mit 36 Jahren musste Barra umsatteln. Danach wirkte er als Ballettmeister und Choreograf unter anderem an der Deutschen Oper Berlin, beim Ballett der Frankfurter Oper und im spanischen Nationalballett. Jetzt ist Barra nach Angaben des spanischen Staatsballetts an seinem Wohnsitz in Marbella im Alter von 95 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten die Information am Abend. Dort ein Thema natürlich unter anderem die Großkundgebung gegen Präsident Erdogan in Istanbul. Ihnen einen guten Abend, ein schönes Wochenende.